Also ich denke erstmal, das Essen und Erbrechen an sich wird schon als sehr schamhaft erlebt. Aber es ist natürlich die Frage, was liegt da vielleicht im Kern darunter? Und eine Hypothese wäre zumindest, dass sich selbst irgendwo im Kern als gierig zu erleben.
Patientinnen mit einer Essbrechsucht haben häufig Schulden oder kommen mit ihren finanziellen Mitteln nicht aus, weil die müssen ja das finanzieren.
Das viele Essen.
Das viele Essen wird ja, also der Kühlschrank muss immer ganz voll sein und der wird dann leer gegessen und dann muss es wieder neu gefüllt werden.
Eine Bulimie bleibt lange im Verborgenen. Das Gewicht der Betroffenen liegt im Normalbereich und privat und beruflich läuft der Alltag eigentlich und nach außen scheint alles seinen gewohnten Gang zu nehmen. Niemand würde vermuten, dass Betroffene an einer Essstörung leiden. Doch hinter dieser scheinbaren Normalität verbirgt sich bei vielen ein Kreislauf aus Essanfällen, Scham und Schuldgefühlen. Viele an Bulimie Erkrankte leben jahrelang in diesem Kreislauf, ohne mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Und genau deshalb wird Bulimie häufig auch als die unsichtbare Essstörung bezeichnet. Dabei ist Bulimie weit mehr als ein gestörtes Essverhalten. Sie ist eine schwere psychische Erkrankung, die mit großem Leidensdruck verbunden ist und erhebliche körperliche Folgen hat. Doch warum geraten Menschen immer wieder in diesen Kreislauf? Welche Funktion erfüllen denn die Essanfälle eigentlich? Und warum fällt es vielen Betroffenen so schwer, sich Hilfe zu suchen? Auch zu diesem Thema begrüße ich wieder zwei Kolleginnen aus der psychosomatischen Klinik des TWW. Die Chefärztin Birgit Jähnchen van der Hooft und Oberärztin Dr. Hanna Göhler sind zu Gast. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Bulimie entstehen kann, welche Rolle Scham, Selbstwert und auch Leistungsdruck spielen, woran nahestehende Personen die Erkrankung erkennen können, aber vor allem auch darüber, welche Wege aus diesem Kreislauf möglich sind. Und damit ganz herzlich willkommen zu Diagnose Kopfsache, dem Podcast aus dem TWW. Mein Name ist Claudia Noack und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. In der heutigen Folge geht es um Bulimie, um eine weitere Essstörung. Und ich sage weitere, weil ich mich sehr freue, Birgit Jähnchen van der Hooft und Dr. Hanna Göhler zu Besuch zu haben im Podcaststudio, mit denen ich bereits über das Thema Anorexie sprechen durfte. Herzlich willkommen im Studio.
Ja, vielen Dank.
Hallo. Wir haben über das Thema Magersucht bereits gesprochen und das ist natürlich eine Erkrankung wie auch Adipositas, die stark sichtbar ist oder sein kann. Aber nicht jede Essstörung ist sichtbar und wenn wir jetzt über Menschen mit Bulimie sprechen, dann wirken die ja nach außen hin erst einmal im Vergleich unauffällig. Bulimie wird auch oft als unsichtbare Essstörung bezeichnet. Deshalb eingangs die Frage an euch, was ist eine Bulimie und warum bleibt diese Erkrankung so häufig so lange verborgen? Wie gelingt das den Betroffenen? Aber vielleicht wirklich erstmal, was ist die Bulimie?
Ja, es ist eine Essstörung, die erstmal primär gekennzeichnet ist durch Essanfälle. Und entscheidend ist bei diesen Essanfällen, ist, dass das als Kontrollverlust erlebt wird und gekennzeichnet ist durch die Aufnahme von häufig sehr viel Nahrung, großen Mengen an Nahrung. Ja, das ist ein Teil der Kriterien. Ein weiteres Kriterium, dass eben diese Essanfälle dann so schwierig erlebt werden, dass es Maßnahmen gibt, dem gegenzusteuern. Das können unterschiedliche Maßnahmen sein. Häufig ist es, dass dann eben die Nahrung erbrochen wird. Das kann bei manchen, in manchen Fällen diese Essbrechanfälle auch mehrfach täglich passieren. Wie gesagt, mit auch Aufnahme von unglaublich viel großen Nahrungsmengen. Aber es müssen nicht, also bei einer bulimischen Essstörung müssen nicht automatisch Erbrechen stattfinden, sondern es kann auch auf andere Weise versucht werden, wieder Kalorien eben zu reduzieren durch Bewegung, durch restriktives Verhalten, Essverhalten, durch
Laxantien.
Genau, Einnahme von Medikamenten.
Zum Abführen sozusagen.
Genau, Abführmittel, aber auch andere Medikamente, die den eben den Grundumsatz des Körpers verändern und dadurch eben zu einer Gewichtsabnahme führen.
Mhm. Ja. Aber in der Regel sprechen wir schon von der Essbrechsucht. Also das schon häufig denken wir dabei eher an das Erbrechen. Aber das, was du sagst, ist gerade nochmal wichtig zu wissen, es muss nicht unbedingt das Erbrechen dabei sein.
Ja, ein weiteres wichtiges Kriterium ist eben die permanente Beschäftigung. Auch hier mit dem Essen, der Nahrungsaufnahme und einen unheimlichen Druck und auch einen fast erlebten Zwang. Man könnte auch sagen, eben eine Gier, große Mengen Nahrung aufzunehmen.
Mhm. Und vielleicht noch was dazu, was eher eine Folge davon ist, aber was auch im Blick behalten werden sollte. Patientinnen mit einer Essbrechsucht haben häufig Schulden oder kommen mit ihren finanziellen Mitteln nicht aus, weil die müssen ja dies finanzieren.
Das viele Essen.
Das viele Essen wird ja, also der Kühlschrank muss immer ganz voll sein und der wird dann leer gegessen und dann muss es wieder neu gefüllt werden. Und das ist manchmal etwas, was wir gar nicht so im Blick haben, dass diese Patientinnen manchmal richtig dolle finanzielle Schwierigkeiten haben, um das zu finanzieren.
Und trotzdem sprechen wir von einer unsichtbaren Essstörung. Tun wir das, weil es erstmal körperlich nicht sichtbar ist oder weil die Patientinnen das auch selber gut verbergen können und auch wollen? Du nickst.
Ja, das wird heimlich gemacht. Es wird heimlich gemacht, es wird versucht zu verbergen, es wird dann nachts vielleicht gemacht. Und es gibt dann vielleicht auch die Fantasie, es wird nicht gemerkt in der Familie. Manchmal merken die es natürlich trotzdem und trauen sich es nicht anzusprechen. Aber viele sind ja dann auch vielleicht gar nicht mehr mit verschiedenen Personen im Haushalt. Dann kann ich mich zurückziehen nach Hause. In der Klinik gehen die dann teilweise durchs ganze Haus und gucken, welche Toilette unbeaufsichtigt ist. Also es wird schon versucht zu verheimlichen.
Nochmal einen Schritt zurück. Wie kann ich mir so einen Essanfall vorstellen? Also was passiert in dem Moment bei den Betroffenen? Wie beschreiben Patientinnen so einen Essanfall?
Ist natürlich auch unterschiedlich, aber was ich oft höre, ist, es ist wie so ein dissoziativer Zustand teilweise auch. Also es geht dabei um Gefühlsregulation. Also irgendwas in mir staut sich auf und ich kann es nicht verdauen, wenn man so will. Ja, also ich kann irgendetwas nicht verdauen, bin mir aber gar nicht bewusst darüber, was es genau ist. Und das Essen steht dann, glaube ich, dafür, dass ich in dem Moment irgendwas in mir beruhige, zustopfe und dann kommt die Scham. Und in dem Essanfall selber beschreiben die, dass sie wie weggetreten sind und einfach nur essen müssen. Das ist wie so ein Zwang. Und in dem Erbrechen wird ganz Unterschiedliches beschrieben, aber wie wenn ich dann wieder die Kontrolle zurückerlange und es wie so ein Triumph ist oder ein Hochgefühl da drin, das zu schaffen und das zu können. Es ist unvorstellbar, glaube ich, für jemanden, der es nicht kennt. Aber die Beschreibung, wenn sie sich trauen zu beschreiben, was ihnen da passiert, dann, also wir würden vielleicht denken, boah, ist das aber eklig, so. Und das
dieses Fressen sozusagen.
Ja, oder auch dieses Erbrechen, also man selber, also so. Und dass das teilweise überhaupt nicht so erlebt wird, sondern eher als etwas, ich kann mich jetzt von was trennen, was einfach unaushaltbar ist. Und dass dieses sich trennen können, was auskotzen können, was loswerden können, so wichtig ist.
Das Bereinigen, das.
Ja, dass das ein ganz großes Hochgefühl auslöst.
Ja, es wird eben auch häufig als so ein Spannungsabbau benutzt. Und ich dachte nochmal, also da passt tatsächlich, finde ich gut, diese Essbrechsucht, dass es fast wie eine Sucht ist. Ja. Also ich kann in dem Moment nicht anders, ich muss eben diese Nahrung einverleiben und zu mir nehmen und dann erbrechen oder eben andere Maßnahmen machen. Mhm. Also ich bin davon getrieben und kann das auch gar nicht anders handhaben.
Wir sprechen ja manchmal so, vielleicht auch ganz unbedarft mal von so einem Frustessen. Ich hatte einen doofen Tag, jetzt gönne ich mir was. Tafel Schokolade, sagen manche. Fängt es so an? Ist das schon ein Muster oder ist das noch relativ harmlos? Da muss ich mir vielleicht noch keine Gedanken machen, weil Schokolade hat für viele eine positive Wirkung. Aber geht es in die Richtung wahrscheinlich viel extremer, oder?
Also da unterscheiden wir ja zwischen dann eben dem richtigen Essanfall oder dem emotionalen Essen. Mhm. Jetzt auf irgendeine Reaktion hin, eben eine Tafel Schokolade, das würde ich noch nicht als eine Bulimie sehen.
Ja.
Sondern eben,
beruhigend für alle wahrscheinlich.
Genau. Und wie schon vorhin gesagt, geht es jetzt in der Bulimie um diesen Kontrollverlust, das Erleben von einem Kontrollverlust. Das kann natürlich auch bei einer Tafel Schokolade vielleicht auch sein, aber das wird doch meistens eher als Genuss und als jetzt eine Befriedigung als ein kompletter Kontrollverlust erlebt.
Mhm. Birgit, du hattest gesagt, dem geht oft auch immer ein Erlebnis voraus, was ich regulieren muss. Ist das dann aber auch diese Dynamik, dieser Kreislauf der Erkrankung, dass ich einerseits reagiere mit so einem Essanfall und danach versuche, die Kontrolle wieder zu gewinnen mit dem Erbrechen oder mit dem Abführen des Essens sozusagen, der Nahrung?
Also das kann auch sowas Ritualmäßiges haben, dass es überhaupt nicht mehr so sehr mit direkten Auslösern zu tun hat. Einfach weil es gibt Leute, die machen das 12 bis 15 Mal am Tag. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen. Nee. Aber bei vielen ist es auch eher einmal am Tag oder vielleicht auch zweimal die Woche oder so. Aber es gibt schon Auslöser, die man ausmachen kann, wenn man sich so auch in die Sprache wieder begibt. Ich könnte dir was vor die Füße kotzen. So, dann sind wir schnell bei solcher Thematik wie Ärger, Wut, unaushaltbare Spannungszustände. Und oft sind es sehr angepasste Menschen, die dann auf die Art und Weise möglicherweise ein Gefühl ausdrücken können, was sie sonst gar nicht in den Kontakt bringen können. Und dann geht es tatsächlich um Aggressionen, ganz oft. Aber es ist nicht so, dass ich immer genau den Auslöser finde. Das ist nicht so ein kausaler Automatismus, aber so grundsätzlich so ein Gefühl von, ich weiß gar nicht wohin mit meinen Gefühlen.
Ich habe das gerade schon angesprochen, dass es oft sehr angepasste Menschen sind. Gibt es sonst noch so, wie sagt man, eine Veranlagung dafür, an einer Bulimie zu erkranken? Gibt es Faktoren, die das begünstigen?
Also es gibt genetische Untersuchungen, da ist nichts gefunden bisher. Also da gibt es noch keine eindeutige Aussage. Man versucht das irgendwie rauszufinden, wie bei allen Erkrankungen.
Ja.
Da kann man jetzt irgendwie nicht so einen Zusammenhang herstellen.
Bei so Risikofaktoren, ne?
Also es gibt Persönlichkeitsmerkmale, die eben da doch häufiger zu sehen sind, dass eben Perfektionismus, auch ähnlich wie in der Magersucht, ein sehr hoher Leistungsanspruch, dann eben eine starke Kontrolle über sich und genau das Erscheinungsbild und eben auch da häufig darunter liegend, aber eine tiefe Selbstwertstörung.
Und
dann gibt es natürlich auch gerade bei den unaushaltbaren Zuständen, wo es um Spannungsreduktion geht. Auch da haben wir eine erhöhte Anzahl an Menschen, die traumatisiert sind. Also wenn ich eine Traumatisierung erlebt habe, dann, also ein Übergriff, ein Missbrauch, kann auch Gewalt gewesen sein, dann bin ich ja konfrontiert mit einer Menge an Gefühlen, die alle teilweise nicht zusammenpassen. Also ich bin unglaublich wütend auf jemanden, ich mache mir vielleicht Vorwürfe, habe Schuldgefühle, frage mich, was ich damit zu tun habe, bin ich so ein schlechter Mensch, dass mir das passiert, habe ich Strafe vielleicht verdient, alles dies, also wenn man sich so mal ein Bild malt, was da alles für Gefühle auftauchen könnten, dann ist es ja kaum tatsächlich nicht zu verdauen. Das ist ja irgendwie viel zu viel. Und innerlich können die Patienten häufig das auch gar nicht benennen, was es genau für Gefühle sind. Es ist wie so ein Knäuel, wird oft als so ein Knäuel, als ein Ball, als eine Bombe, was auch immer beschrieben. Und das wäre zum Beispiel etwas, wo man sagt, in dem Moment, wo ich gar nicht mehr in der Lage bin, das zu sortieren, dann kann ich es nur noch raus damit. Oder eben zuerst beruhigen.
Mit dem
beruhigen,
Essen?
Mit dem Essen.
Ja.
Mich total füllen und dann wieder raus.
Mhm. Auskotzen fehlt mir. Also sich mal auch richtig auskotzen fällt mir nochmal so als Redewendung ein. Betrifft die Bulimie eine bestimmte Altersgruppe, ein bestimmtes Geschlecht oder auch Herkunft, Milieu? Wie ist das? Wir haben im Zuge der Magersucht-Folge da auch schon drüber gesprochen. Wie ist es hier bei der Bulimie?
Also der Krankheitsbeginn ist etwas später als bei der Magersucht in der Spätadoleszenz, also so ungefähr 17. Lebensjahr, wenn betroffen sind vor allen Dingen auch hier Frauen, aber es können auch hier Männer betroffen sein, aber überwiegend sind es eben Frauen. Genau.
Und es entwickelt sich auch nicht allzu selten aus einer Anorexie heraus.
Auch das.
Also dass quasi, wenn Patientinnen das nicht mehr gut schaffen können mit der Anorexie, in Anführungszeichen, also dass sie das nicht mehr schaffen, die Nahrung zu reduzieren, die werden dann in irgendeiner Form erleben, dass sie Impulsdurchbrüche haben, dann doch mehr essen, als sie sich erlaubt haben. Und dann denen einfällt, ich meine, das kriegt man ja auch überall mit, man kann ja gegen Maßnahmen ergreifen, indem ich mich erbreche. Und dann kann das hört man auch öfter, dass Leute erzählen, boah, ich habe festgestellt, ich kann ja dann doch wieder was genießen und dennoch die Kontrolle über mein Gewicht behalten und dass ich dann sowas auch daraus entwickeln kann.
Genau, und du hast bei der Magersucht das so schön beschrieben und jetzt bei der Bulimie ist das eben ein Lebensabschnitt oder ein Zeitpunkt, wo es darum geht, vielleicht die ersten Sexualkontakte zu machen, vielleicht mich zu entwickeln in Richtung vielleicht einer Paarbeziehung und Fragen aufkommen, wie bin ich als Frau, aber wie bin ich auch in einer Partnerschaft? Wie kann ich Sexualität leben und erleben? Viele Fragen, die daran gekoppelt sind.
Also eigentlich auch so ein vulnerables Alter, eine Altersspanne auch, muss man einfach schon sagen, ne? Kann es sich aber auch später entwickeln? Also sagen wir mal, ich bin in meinen 30ern, 40ern, 50ern oder ist das eher untypisch?
Also 40er, 50er ist auf jeden Fall eher untypisch, aber es kann sich natürlich auch später entwickeln. Aber schon eher in jüngeren Jahren oder vielleicht während des Studiums oder während einer Ausbildung, wie auch immer. Ich habe auch gerade gedacht, es dient auch oft der Beziehungsregulation, wenn man so will. Also Patienten beschreiben das häufiger auch so als, ich muss ständig was runterschlucken.
Also Ärger runterschlucken.
Ja, irgendwie was runterschlucken und dann ist das auskotzen können dann wie eine Kompensation. Und wenn ich dann zum Beispiel in Partnerschaft oder Beziehung bin und das Gefühl habe, ich werde hier ständig, komme hier zu kurz oder kann mich nicht so äußern, dann ist das vielleicht eine Form von doch irgendwas zum Ausdruck bringen, aber eben heimlich, weil ich mich nicht traue.
Das ist ja nochmal ein ganz interessanter Punkt. Diese Scham- und Schuldgefühle, die spielen ja bei der Bulimie eine ganz große Rolle. Lasst uns doch da nochmal tiefer eintauchen. Warum spielt Scham eine so große Rolle bei der Bulimie?
Also ich denke erstmal, das Essen und Erbrechen an sich wird schon als sehr schamhaft erlebt. Aber es ist natürlich die Frage, was liegt da vielleicht im Kern darunter? Und eine Hypothese wäre zumindest, dass sich selbst irgendwo im Kern als gierig zu erleben und diese Gier zu drosseln und zu kontrollieren und die sich dann eben punktuell dann hervorkommt und eben sich dann in einem Essanfall zeigt. Und diese Gier aber zutiefst abgelehnt wird, weil man ja kein Mensch sein möchte, der in irgendeiner Weise gierig ist. Und deswegen daraufhin eben schnell, also ein massives Schamerleben bei dem Patienten auch häufig der Leitaffekt ist. Und dann eben, wenn es dazu kam, dass ich gierig vielleicht geworden bin und mich erlebt habe, dass es dann eben mit der Schuld und dann eben dem restriktiven Verhalten oder dem Erbrechen und anderen Maßnahmen kompensiert wird. So könnte ich es zumindest formulieren.
Weil man sich im Moment nicht unter Kontrolle hat?
Naja, ich glaube, es gibt so einen Erwachsenenanteil, in Anführungszeichen, ich weiß, ich sollte das nicht tun oder es hat auch was mit dem Körperbild zu tun, da fängt ja die Scham an, ich erlebe mich als zu dick oder als unförmig oder als konturlos und muss das kontrollieren und da kommt dann die Essstörung, mit der ich die Kontrolle zurückerhalte. Und es ist interessant, dass dieser kindliche Anteil, wenn man so will, oder der frühkindliche Anteil, kleine Kinder erleben ja sowas nicht als beschämend. Also wer im Matsch rummatscht und da nicht ständig bestraft wird dafür, der findet es einfach sinnlich.
Ja.
Also
so haptisch auch sinnlich.
Ne? Ja, also das ist was ganz Sinnliches, das ist was ganz, also die Welt erfahren, erleben. Und ich denke manchmal, die Scham ist etwas Begleitendes, was dann manchmal dazu kommt als, als Bewertung von meinem, der natürlich auch da ist, Erwachsenenanteil oder älteren Anteil, während dieser andere Anteil dieses ich brauche das irgendwie so. Der ist noch beschämender, weil den darf ich gar nicht aussprechen. Das ist vielleicht auch was Sinnliches hat, das Ganze. Deswegen sage ich, es ist interessant, wie Patienten darüber berichten. Da kann man sich dann vielleicht schwer eindenken, aber da ist noch mal was unten drunter, wo man sich gar nicht dafür schämt, sondern das eigentlich braucht. Aber in der Bewertung dann natürlich total. Also wie kann ich überhaupt so noch fühlen, denken,
ja,
das sehen?
Bulimie hat ja schon auch extreme körperliche Folgen. Darauf würde ich gerne nochmal eingehen. Könnt ihr die nochmal benennen und auch die Ursachen, wie es dazu kommt?
Also das, was am meisten zu sehen ist, ist oder was man vielleicht am schnellsten wahrnehmen kann, es gibt Zahnschäden, weil natürlich durch das Erbrechen die Zähne dauernd mit dieser Magensäure in Kontakt kommen, wofür die Zähne aber nicht gemacht sind.
Ja.
Also da kann es wirklich zu richtigen Zahnverlusten kommen oder zu sehr kariösen Zähnen. Was auch leicht zu sehen ist, oft ist eine Parotisschwellung, also eine
Schwellung der Ohrspeicheldrüse.
Genau, danke.
Wo sieht man die?
Das sind so die Hamsterbäckchen.
Ah.
Das okay.
Unter dem Ohrläppchen.
Ah, okay.
Also, dass das anschwillt und quasi eine permanente Entzündung der Speicheldrüse stattfindet. Dann ist natürlich die Speiseröhre angegriffen. Da kann es auch in schwerwiegenden Fällen zu so starken Entzündungen kommen, dass da was durchbricht.
Ja, und auch hier eben durch dieses Erbrechen oder eben Essen erbrechen, kann es eben auch zu schweren Elektrolytstörungen kommen. Also das heißt, der Natrium-Kalium-Haushalt, der so wichtig ist, kann eben durcheinander kommen. Phosphat spielt eine Rolle und so weiter. Und das kann eben letztlich auch zu Herzrhythmusstörungen führen. Also deswegen ist das was, was man immer auch gut ambulant, aber auch stationär kontrollieren muss.
Ist auch etwas, was wir versuchen, unseren Patientinnen mitzugeben, weil das wird häufig bagatellisiert, wie lebensbedrohlich das auch sein kann. Und die Umgebung nimmt es auch nicht so wahr. Wenn jemand magersüchtig ist, dann sieht man natürlich, dass man sich zu Tode hungern kann.
Ja.
Aber wenn jemand normalgewichtig ist, dann sieht man gar nichts. Und dass so eine Elektrolytverschiebung tatsächlich richtig lebensgefährlich sein kann, da sind wir manchmal ein bisschen, weiß nicht, streng oder zumindest versuche ich immer sehr darauf hinzuweisen, weil das oft gar nicht so gesehen wird. Und man denkt, ach, ich halte doch mein Gewicht, ist doch alles nicht so schlimm.
Ist nicht sichtbar. Was ist mit Veränderungen im Magen-Darm-Trakt? Was ist dort?
Gibt mehr Magengeschwüre, solche Dinge. In seltenen Fällen kann es zu einer Magenlähmung führen. Also weil man macht ja immer diese Peristaltik zurück.
Ja.
Also normalerweise geht ja, Peristaltik ist die Darmbewegung, die Bewegung der glatten Muskulatur im Magen-Darm-Trakt. Und da bin ich ja die ganze Zeit dabei, das umzudrehen, dass es rückwärts geht. Und da kann es in seltenen Fällen durchaus auch mal dazu kommen, dass so ein Magen dann gar nicht mehr will, dass er nicht mehr weiß, was er machen soll. Aber das ist tatsächlich eher selten, aber es ist eben doch auch eine schwerwiegende Komplikation.
Genau, und gar nicht so selten ist auch die Kombination mit Diabetes, also dass man das dann Insulin-Purging, das eben mit eben den Insulininjektionen daran die verändert werden und es letztlich natürlich schwere Folgen haben kann mit im schweren diabetischen Entgleisungen, die auch tödlich sein können.
Wie erlebt ihr denn die bulimischen PatientInnen? Zum einen, aus welcher Motivation heraus werden die bei euch in der Klinik auch vorstellig? Was bringt sie dann am Ende doch dazu zu kommen? Hat es auch was damit zu tun, dass sie doch merken, es wird ein bedenklicher Zustand? Oder haben sie schon körperliche Symptome, an denen sich die Krankheit zeigt? Wie ist eure Erfahrung damit?
Naja, unterschiedlich. Also das Herz-Kreislauf-System wird natürlich jedes Mal sehr in Anspruch genommen, wenn ich so einen Essbrechanfall habe. dann sind die teilweise so erschöpft, dass das wirklich auch den Alltag beeinflusst. Und tatsächlich kenne ich auch viele, die kommen, weil sie merken, sie können es sich nicht mehr leisten. Und spüren, boah, ich muss da was ändern. Und dann gibt's den sozialen Rückzug, der dann eben auch eintritt, weil man es immer mehr machen muss und immer heimlicher und immer weniger Kontakte haben. Und dass diese Kontaktverluste oder zu merken, ich komme mit meinem sozialen Leben gar nicht mehr zurecht, auch ein Grund sein kann, zu kommen.
Also das Bewusstsein ist schon da, dass was nicht richtig läuft. Also wir haben ja auch über Schamgefühle, Schuldgefühle gesprochen. Das heißt, findet ja schon eine Verschiebung auch statt. Also das ist denen schon bewusst. Bei der Magersucht haben wir ja über die Körperschemastörung gesprochen, dass ich gar nicht sehe, dass ich so abgemagert bin. Aber bei der Bulimie ist da ein anderes Bewusstsein vorhanden?
Ich würde schon denken, das sind natürlich die, die in die Klinik kommen, haben sicher ein Bewusstsein dafür. Ja, ich habe jetzt auch nochmal gedacht, es sind dann auch belastete Paarbeziehungen oder teilweise Verheimlichungen eben auch gegenüber Partnern, dass es eben täglich Essbrechanfälle gibt. Manche haben auch Kinder. Also dass eben der Alltag wirklich so schwer geworden ist und kaum aufrechterhalten werden kann.
Also spätestens beim Kühlschrank fällt es ja dann auf. Mir war nicht so bewusst, dass viele auch verschuldet sind, weil sie so viel Essen kaufen. Ich glaube, weil es mir einfach schwer fällt, die Menge an Essen vorzustellen, die da konsumiert wird. Ja.
Es gibt natürlich auch unterschiedliche finanzielle Polster, die man hat, nicht wahr? Aber wenn ich Studierend bin, dann ist mein finanzielles Polster nicht so groß und dann fällt es vielleicht schneller ins Gewicht.
Ja, es können mehrere hundert Euro im Monat sein, die für Essen ausgegeben werden. Und die dann aber eben in kurzer Zeit vielleicht sogar an verschiedenen Orten eingekauft werden müssen. Das sind richtig große Mengen unter Umständen. Und dann eben auch schnell verschlungen werden. Ja.
Und gibt es Parallelen, was die Auswahl des Essens angeht? Oder ist das je nach Geschmack? Also das habe ich mich gerade so gefragt.
Also ja, also Patientinnen berichten schon darüber. Häufig natürlich Dinge, die sich leicht schlucken lassen und leicht erbrechen lassen.
Und was ist das zum Beispiel?
Ja, Pudding zum Beispiel oder Süßes.
Eis.
Ah ja, also
oder viel Süßes.
Süßspeisen auch.
Kuchen, aber es können auch Pizzen sein.
Aber es ist so, dass die Auswahl des Essens auch ein bisschen mit der körperlichen Symptomatik zusammenhängt. Es gibt natürlich Menschen, die eher was Süßes essen. Und ich glaube, da kann man gar nicht so eine Allgemeinheit aufrufen. Aber wenn ich jemand bin, der vor allem Süßes zu sich nimmt in diesen Essanfällen, dann habe ich natürlich auch diese Schwierigkeit, dass ich eher schneller in so einen Zuckerschock gerate. Weil wenn der Zucker im Blut ganz schnell hochgeht, dann habe ich eine hohe Insulinausschüttung, dann wird er weggeholt und dann kriege ich auch nochmal extra Essattacken, weil ich dann so einen Zuckerschock habe, der dann sagt, boah, du brauchst ganz dringend wieder was, um den Zuckerschock auszugleichen. Ist jetzt ein bisschen laienhaft gesprochen mit dem Zuckerschock, aber eigentlich ist es eine Hypoglykämie, die ich da erzeuge durch viel Zucker zu mir nehmen, dann wird er weggeholt und dann ist er plötzlich zu wenig da.
Aber es muss nicht Zucker sein, es kann auch Pasta
kann alles sein.
Es kann alles sein. Ja. Wie die Magersucht, wird die Bulimie in den Kliniken im TWW auch bei euch in der psychosomatischen Klinik behandelt? Aber die Krankheit sieht ja erstmal ganz anders aus als Magersucht. Warum bei euch auch in der Psychosomatik?
Naja, mit den Essstörungen gemeinsam sind Konflikte, die vielleicht tatsächlich auch um Grenzziehung gehen, sodass es auch ganz sinnvoll ist, die gemeinsam zu behandeln. Also mit den Magersüchtigen und die bulimischen Patienten, die werden gemeinsam behandelt in einem gemeinsamen Setting. Weil es tatsächlich ähnliche Konflikte manchmal sind, die dahinter stecken und man voneinander dann auch ein bisschen lernen kann, sich gegenseitig besser verstehen kann. Und dann sind es natürlich psychotherapeutische Zugänge, die wir in der Psychosomatik dann haben.
Gibt es noch mehr Parallelen zur Magersucht, wenn du sagst, dass die auch zusammen behandelt werden?
Naja, dass sich eben auch das Denken und Fühlen im Großteils um Essen und um den Körper und dreht und es eben auch da eine massive Angst gibt, Gewicht zuzunehmen und sich als viel zu dick wahrzunehmen, was dann eher dann eben in die andere Richtung geht. Genau, mit einer massiven Angst, Gewicht zuzunehmen.
Und auch dieses, dass ich meine Gefühle irgendwie gar nicht anders regulieren kann, als über solche Maßnahmen, die sich dann ums Essen drehen.
Wir haben auch nochmal beim Thema Magersucht auch über Begleiterkrankungen gesprochen, im seelischen Bereich auch. Hanna, du hattest auch von einer Suizidalität gesprochen, von Zwangsstörungen oder auch Depressionen. Wie ist das bei der Bulimie?
Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich würde natürlich auch im depressiven Formkreis schon eine hohe Komorbidität sehen. Was wir aber auch sehen, sind Suchterkrankungen. Also es gibt auch zum Beispiel, wir hatten vorhin über den Übergang von einer in die andere Krankheit gesprochen, also zum Beispiel auch Alkoholismus kann im Vorfeld eine Rolle spielen und dann schaffen es vielleicht Patienten und Patientinnen, abstinent zu sein, aber dann könnte es auch, das beobachten wir häufiger, auch eine Symptomverschiebung geben hin zu einer bulimischen Essstörung. Auch das sehen wir. Genau. Aber ja, auch wie in der Magersucht natürlich Persönlichkeitsstörungen.
Genau. Sehr stark auch eben die Selbstwertstörung, das gehört wirklich auch so dazu. Und die Suchterkrankungen sind bei der Bulimie eher mehr als bei der Magersucht, wobei die Magersucht selber ja schon im Namen die Sucht hat. Aber da geht es ja tatsächlich darum, Impulsdurchbrüche zu haben, was ja auch zu einer Suchterkrankung gehört, dass ich bestimmte Dinge nicht darauf verzichten kann, sondern die dringendst brauche. Da liegt auch eine Parallele.
Wie lange dauert denn ungefähr die Behandlung bei euch, wenn ich mit einer Bulimie, also zu eurem stationären Aufenthalt komme? Wie lange sind die Patienten denn in der Regel da?
Das ist genauso wie bei den Magersuchtspatienten auch 9 bis 10 Wochen ist die Aufenthaltsdauer. Und auch da gibt es das, dass man Essprotokolle schreibt, dass man die ganzen Dinge, die in mir vorgehen, dabei auch dazu schreibt. Und bei der Bulimie kommt es dann mehr darauf an, dass ich diesen Moment, wo ich quasi einen Essbrechanfall haben wollen würde, dass ich in dem Moment in den Kontakt gehe und ich mehr versuche zu verstehen, was ist denn jetzt gerade so unaushaltbar und das in Kontakt zu bringen und besser zu verstehen. Da geht es dann sehr stark um diese Momente, wo ich dann versuche, das aufzuschreiben, zu gucken, was ist denn in mir gerade los oder eben zu jemand aus der Pflege zu gehen und sagen, Mensch, ich habe jetzt gerade wieder so ein Gefühl, können wir mal kurz drüber sprechen, was passiert gerade mit mir.
Und ihr seid ja auch ein multiprofessionelles Team auf den Stationen. Welche Berufsgruppen arbeiten da eng zusammen? Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Oder wie sehen die Therapiebausteine aus?
Ja, also auch hier spielt die Körpertherapie eine enorm große Rolle. Genau, Körper- und Tanztherapie, die die Patienten haben, aber auch natürlich die Gruppentherapie, die Einzeltherapie. Dann auch hier wichtig die Kontakte zur Pflege. Birgit hatte das gerade schon benannt, eben auch, um zu gucken, was ist wann passiert oder wie kann ich auch einen Essanfall vielleicht vorbeugen, wenn ich schon merke, das baut sich auf. Patienten können das häufig schon ganz gut erkennen und beschreiben. Und sich dann wirklich mal konkret Hilfe suchen und zu überlegen, was kann ich tun zum Spannungsabbau, damit ich nicht den Essanfall haben muss. Dann spielt auch hier natürlich die Ernährungsberatung eine wichtige Rolle. Mhm. Es gibt dann auch für alle Patienten, auch die mit Magersucht, noch die Kunsttherapie auch hier, um eben das dem vielleicht noch mal was innerseelisch vorgeht, auch nochmal einen Ausdruck verleihen zu können, genau, und sich da zu erleben. Ich habe gerade auch noch gedacht, auch da ist es immer mal wieder wichtig, die Patienten haben auch Belastungserprobungen, also die müssen dann auch oder dann auch mal in Tagesausgängen am Wochenende oder auch über Nacht sich erproben, und dann eben gucken, wie schaffe ich das mit, wenn sich ein Essanfall aufbaut und damit umzugehen und eben oder nicht einkaufen zu gehen, wie kann ich damit umgehen? Auch das gibt es eine Seite, wo das natürlich auch geübt werden soll.
Ja. Was auch ein ganz wichtiger Berufszweig ist, ist die Sozialarbeit.
Mhm.
Also die sind auch immer mit im Boot, die Sozialarbeiterinnen, weil es doch häufig auch soziale Probleme gibt. Was weiß ich brauche im Studium zum Beispiel so einen Nachteilsausgleich und muss den beantragen, traue mich aber nicht. Oder ich brauche Unterstützung bei der Kommunikation mit der nicht mit der Tagesklinik, sondern mit der Krankenkasse.
Mhm.
Oder ich brauche Unterstützung in anderen sozialen Belangen. Das ist auch total wichtig. Oder aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass jemand entscheidet, ich brauche für den Übergang noch eine therapeutische Wohngemeinschaft oder ich brauche eine Einzelfallhilfe, auch da unterstützen die Sozialarbeiterinnen sehr oder eben auch bei einer Schuldnerberatung.
Genau, du hattest ja auch gesagt, dass viele dann auch in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Hannah, du hattest auch gerade die Gruppentherapie angesprochen. Welche Bedeutung hat eurer Erfahrung nach auch das Teilen des eigenen Erlebens in der Gruppe, gerade wenn ich an einer Bulimie erkrankt bin?
Also ich erlebe oder wir erleben die Patienten erstmal sehr, sehr eben auch da mit einem hohen Scham erleben und es gibt eine hohe Hemmung, sich mitzuteilen über das, was sie erleben. Aber wenn das dann gelingt, sich mitzuteilen und den Mitpatienten zu öffnen, kann das eben eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung sein, eben ein zu hören, wie ist es vielleicht bei anderen, vielleicht etwas zu teilen, Auslöser zu erkennen, sich im anderen zu erkennen oder es im anderen zu erkennen. Oh, bei mir ist es aber ganz, ganz anders und meine Geschichte ist doch nochmal ganz anders. Das kann eben ein Teil einer sehr, sehr wertvollen Erfahrung sein. Aber überhaupt sind viele Patientinnen in den Gruppentherapien, machen die erstmals eine Erfahrung, Teil einer Gruppe zu sein und gehalten zu werden oder im besten Fall, wenn es gut gelingt. Und das als eine ganz wertvolle Erfahrung dann auch mitzunehmen.
Also was wir auch häufig erleben, ist, dass Patientinnen das erste Mal in ihrem Leben überhaupt von ihren schweren Erfahrungen erzählen. Also wenn denen was widerfahren ist, was sie bisher noch nie jemand erzählt haben. Das kommt doch relativ häufig vor. Manchmal kommt es auch vor, dass sie sich gemeinsam verbünden gegen die Regeln und dann ein bisschen aufständisch werden. Auch das ist, glaube ich, eine wichtige Gruppenerfahrung, dass ich mal Regeln übertreten kann.
Im klinischen Kontext.
Und dann mich natürlich mit den Konsequenzen auseinandersetzen muss, vielleicht Verantwortung dafür übernehmen muss. Aber dass dadurch vielleicht nicht die Welt untergeht und ich mir ein bisschen Freiheit erkämpft habe und in den Streit gehe, weil ich vielleicht irgendeine Regel nicht akzeptieren kann. Also so.
Würdet ihr dann aber positiv werden sozusagen?
Also sowohl als auch. Es ist natürlich eine Regelübertretung unter Umständen, wo wir dann versuchen zu erklären, warum wir diese Regel haben. Aber gleichzeitig erleben wir es auch als vielleicht einen Versuch, einen Entwicklungsschritt zu machen und sich dafür die Verantwortung zu übernehmen, dass ich sage, nee, ich möchte das so nicht. Und das dann auszukämpfen oder auszuhandeln.
Ich würde gerne nochmal einen ganz kurzen Exkurs auch auf Binge Eating Disorder machen, eine Krankheit oder Binge Eating Störung, die ja auch mit Essanfällen einhergeht. Und oft wird die Bulimie auch im Zusammenhang genannt mit einer Binge Eating Disorder. Wie unterscheiden sich die beiden Krankheiten aber voneinander, um hier auch wirklich die Unterscheidung ganz klar zu machen?
Wahrscheinlich ist es gar nicht so einfach, immer ganz klar die Unterscheidung zu machen. Aber jetzt formal betrachtet wäre in beiden eben der Essanfall entscheidend und den damit erlebten Kontrollverlust. Aber anders als bei der bulimischen Essstörung gibt es dann keine Maßnahmen zur Gegenregulation. In der Regel führt es eben dann bei Patientinnen eben auch zur Gewichtszunahme und kann eben zu einer Adipositas führen. Genau, aber es gibt eben nicht diese Maßnahmen zur Gegenregulation. Aber manchmal kann ein Krankheitsbild eben auch in das andere übergehen. Ja.
Und beim Alter, würde ich sagen, ist bei der Binge-Eating-Störung die Variabilität größer. da kann das auch später im Leben anfangen. Mhm. Also, weil es ja tatsächlich eine Form ist, um emotionale Überforderung zu regulieren. Und so eine emotionale Überforderung kann ja unter Umständen über viele, viele Jahre durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden. Also, was weiß ich, wenn ich mich über meine Arbeit sehr stabilisiere oder über Hilfsbereitschaft oder über anderen Menschen was geben und dadurch was zurückzubekommen, dann brauche ich das vielleicht nicht so sehr. Aber da sehen wir doch auch öfter mal, dass Menschen zu uns kommen, die auch in Schwellensituationen Renteneintritt oder Verlust von Angehörigen oder Verlust von Aufgaben, dass da plötzlich was fehlt, ein Mangel entsteht und dass die Binge-Eating-Störung dann dafür da ist, diesen Mangel auszugleichen. Mhm. Und dann kann das eben auch in ganz anderen Lebensphasen entstehen.
Okay. Also das nur mal als kurzen Exkurs, weil es ist mir aufgefallen, dass es extrem häufig zusammen genannt wird, wahrscheinlich, weil man sich dann sehr auf diese Essanfälle fokussiert. Ja. Jetzt lebe ich vielleicht mit einer bulimischen Person in einem Haushalt, ob als Familie oder in einer Partnerschaft. Ich merke, dass was nicht stimmt. Ich kann es vielleicht noch gar nicht so genau benennen, aber ich merke, Lebensmittel sind ungewöhnlich schnell aufgebraucht oder nach dem Essen folgt erstmal der Gang auf die Toilette. Vielleicht werden auch gemeinsame Mahlzeiten vermieden. Welche Warnzeichen gibt es denn so, die nahestehende Personen wahrnehmen können, aber vielleicht auch wahrnehmen sollten, wenn man Verdacht hat zum Beispiel, woran erkennt man eine Bulimie, gerade weil Betroffene ja häufig normalgewichtig sind? Ja.
Na, ich würde schon sagen, das Auffällige daran ist, dass auch nahestehende Personen das manchmal über Jahre nicht mitbekommen. Also das erleben wir immer wieder, dass das berichtet wird, auch Partner, Partnerinnen, kein Bild davon haben, wie dann die Frau oder der Mann oder betroffen ist. Mhm. Also tatsächlich ist es so, dass es häufig so geheim gehalten wird und werden kann. Das ist überraschend. Ja.
Da auch nochmal eine Frage, die ich eingangs auch noch mal nachfragen sollte. Die Zeit zwischen den Essanfällen, ist die individuell anders? Also kann es also von täglich bis zweimal im Monat sein? Variiert das stark?
Ja, das variiert. Zumal, also auch mit Therapieerfolg in Anführungszeichen. Also es kann sein, dass jemand seine Bulimie nicht mehr braucht, sondern andere Möglichkeiten entwickelt, dennoch aber in emotional sehr belastenden Situationen vielleicht wieder darauf zurückgreift. Und dann das vielleicht zweimal im Jahr hat.
Was jetzt erstmal, also
nicht mehr so gefährlich ist.
Körperlich wahrscheinlich auch nicht ganz so gefährlich. Ne?
Genau, das hat dann nicht mehr so viele Konsequenzen und ist dann schon sehr, sehr viel besser, wie wenn ich es täglich habe.
Aber die Erkrankung ist trotzdem da.
Also es ist immer noch eine Möglichkeit, sich zu regulieren, auf die ich vielleicht zwischendurch mal zurückgreife.
Und ab wann würdet ihr sagen, sollte man sich professionelle Hilfe suchen? Ab wann ist es bedenklich?
Eigentlich immer. Sobald ich anfange zu essen und es dann zu erbrechen, um mein Gewicht zu regulieren, habe ich in irgendeiner Form
ein Problem,
eine Schwierigkeit.
Ja.
Das ist schlicht nicht gesund für den Körper.
Und wenn jetzt nahestehende Personen das merken, was ratet ihr denen? Wie geht man damit sensibel um? Wie tritt man auch sensibel an den anderen heran? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass das Schamgefühl so hoch ist.
Auch ähnlich wie was wir auch bei der Magersucht gesagt haben. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, ich mache mir Sorgen. Ich glaube, dass da irgendwas nicht gut läuft oder dass du irgendwas vielleicht nicht gut verarbeiten kannst. Können wir irgendwie sprechen oder kann ich dir helfen, jemanden zu finden, mit dem du reden kannst?
Wie ist eure Erfahrung? Springen die Betroffenen da gleich drauf an oder ist da erstmal Abwehr angezeigt?
Oft, dass es verleugnet wird. Aber manche sind auch total dankbar.
Ja, und dann gibt es aber auch das Phänomen, dass Partner oder Partnerinnen das mitverleugnen, irgendwie eingebunden werden, wie auch bei anderen Suchterkrankungen und beispielsweise Lebensmittel anschaffen oder nach einer bestimmten Art kochen oder Dinge vermeiden, Genau, das wäre wichtig, auch bei Angehörigen genau zu gucken, wie verstrickt bin ich auch selbst möglicherweise in die Essstörung.
Gibt es Reaktionen, von denen Betroffene bei euch auch berichtet haben, dass sie ihnen geholfen haben, auf den richtigen Weg zu kommen wieder oder zu genesen?
Also ich kenne Geschichten, wo deutlich ist, dass zum Beispiel auch mit unterschiedlichen Partnern unterschiedliche Reaktionen waren und dann das Verleugnen oder Mitmachen oder so tun, als wäre das nicht so schlimm, eher die Krankheit aufrechterhält. Und dass eine Person, die mir wirklich zeigt, dass sie mich liebt und mir aber auch sagt, ich habe damit ein Problem. Und wenn du das nicht veränderst, weil ich möchte nicht, dass du hier neben mir stirbst, dann habe ich ein Problem in unserer Beziehung, der also in den Kontakt und in die Konfrontation geht, dass das hilfreich ist. Selbst wenn diese andere Person vielleicht Angst hat, dann verlässt mich jetzt gleich meine neue Freundin oder so. Dass das wirklich als hilfreich erlebt wird, wenn mich jemand konfrontiert. Was nicht als hilfreich erlebt wird häufig, ist, wenn jemand anfängt, mich zu kontrollieren. Also versucht, den Zugang zum Essen zu verschließen oder irgendwie so, dass das als sehr verfolgend erlebt wird.
Kann ich mir vorstellen.
Gleichzeitig kann man sich auch vorstellen, dass man so verzweifelt ist, dass man irgendwas versucht an der Gegenseite. Aber ja.
Macht sich ja auch Sorgen. Gibt es bestimmte Voraussetzungen, die die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung verbessern? Oder was kann eine große Unterstützung auch sein, wenn die PatientInnen schon bei euch in der Klinik sind? Was kann vielleicht auch so ein Wendepunkt sein in der Behandlung?
Oft die Erkenntnis, dass es ein Problem ist. Also das Wissen, ich mache hier etwas, was mir wirklich schadet, und eine bewusste Entscheidung, ich will das nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr. Und das kann oft ganz viel verändern. Und nicht mehr so tun, als ob ich es nicht mehr will, aber gleichzeitig heimlich es weiterhin wollen. Also das ist wie so ein tatsächlich so eine ganz bewusste Entscheidung für ein Leben ohne das und ein Wissen darum, das kostet mich aber auch was.
Ist eigentlich eine vollständige Heilung möglich bei Bulimie, aber auch bei Essstörungen insgesamt? Oder sprechen wir immer nur von einer Verbesserung des Zustands? Aber oder dürfen wir auch von Heilung sprechen?
Ja, warum nicht? Ist immer die Frage, was man sich unter vollständiger Heilung vorstellt.
Also dann, dass das Essen nicht mehr diese Rolle spielt, dass es mich nicht einem Zwang aussetzt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
Also eine Heilung auf Symptomebene würde ich sagen, auf jeden Fall. Also dass die Essstörung nicht mehr relevant ist, dass es keine Essbrechanfälle mehr gibt oder auch bei der Magersucht kein Untergewicht mehr gibt, das auf jeden Fall, das erleben wir auch. Aber eben, es kann eben auch Symptomverschiebungen geben oder eben Zustände, wo Patientinnen dann kommen und sagen, das ist nicht mehr so relevant, aber wo man dann merkt, spielt vielleicht doch noch im Denken eine Rolle, aber vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, oder dass es nicht egal ist, einen Kommentar zur Figur zu bekommen oder andere zu sehen, die davon vielleicht betroffen sind. Aber ja, aber dass es dann vielleicht Möglichkeiten gibt, auf einer ganz anderen Ebene daran zu arbeiten.
In diesem Zusammenhang und auch so zum Schluss vielleicht noch, was möchtet ihr gern Personen mitgeben, die jetzt hier vielleicht zuhören und sagen, ja, das betrifft mich, ich fühle mich angesprochen, es ist alles noch im Verborgenen oder aber ich bin schon in der Behandlung. Was würdet ihr als Ärztinnen den Menschen noch mitgeben wollen?
Ich würde auf jeden Fall entlasten wollen und sagen, sie sind nicht schuld daran. Das ist häufig ein Zusammenspiel von vielen Dingen, erlebten Ereignissen in der Biografie, und dass die Verantwortung nicht alleine und die darüber bei dem Einzelnen liegt, sondern eben auch gemeinsam angeguckt werden kann und eben auch, dass dadurch auch eine Veränderung entstehen kann.
Und ich glaube, ich würde nochmal bei dem Begriff Heilung ansetzen. dass auch das nicht so etwas wird, was dann zu so einem Anspruch wird. Heilung bedeutet für mich nicht, dass ich nie wieder übers Essen irgendwie was emotional reguliere, sondern dass das Essen eine solche Rolle spielt, die mich nicht mehr so quält. Mhm. Und dass ich darunter nicht mehr so leiden muss. Und dass ich andere Formen finde, Konflikte zu lösen, außer über diese Essstörung. Und dass es aber natürlich sein kann, dass das vielleicht ein vulnerabler Punkt ist in meinem Dasein, dass für mich Essen vielleicht immer eine andere Rolle spielt wie für andere. Vielleicht bin ich dann jemand, der eben besonders gut und gesund kocht. Mhm. So. Aber dass ich nicht den Anspruch habe, dass ich nie wieder über das Essen nachdenke und dann sofort denke, oh Gott, ich habe wieder meine Essstörung. Also das meinte ich vorhin mit, was bedeutet eigentlich Heilung? Heilung könnte sein, dass ich einen ganz anderen Umgang damit finde und mich selbst so annehmen kann, wie ich bin. Auch vielleicht, dass ich zwischendurch wieder merke, ah, gerade finde ich mich wieder nicht so toll und beschäftige mich wieder mehr mit meinem Körper und dass ich mich dann erinnern kann, Moment mal, ist das überhaupt so?
Also den Druck auch ein bisschen rausnehmen.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ich danke euch sehr für das Gespräch über diese Erkrankung. Empfehle den Zuhörerinnen auch nochmal unsere gemeinsame Folge zum Thema Magersucht und bedanke mich sehr bei euch, dass ihr heute hier mit mir im Studio wart. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank.
Was mir aus dem eben geführten Gespräch besonders in Erinnerung bleibt, ist die Tatsache, dass Bulimie oft eine Erkrankung ist, die lange im Verborgenen bleiben kann. Viele Betroffene tragen ihre Sorgen, ihre Scham und ihren Leidensdruck über Jahre alleine mit sich herum. Gerade deshalb finde ich, ist es so wichtig zu wissen, dass niemand diesen Weg alleine gehen muss und vor allen Dingen, dass Hilfe zu suchen absolut kein Zeichen von Schwäche ist, sondern der erste Schritt heraus aus einem Kreislauf, der das Leben immer stärker bestimmt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Birgit Jähnchen van der Hooft und Dr. Hanna Göhler für ihre Zeit und ihre Einblicke. Und ich danke auch dir fürs Zuhören. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über dein Feedback. Abonniere unseren Podcast auch gern, um keine Folgen zu verschiedenen Themen aus dem Bereich der seelischen Gesundheit zu verpassen. Und damit bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Diagnose Kopfsache, der Gesundheitspodcast aus dem TWW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion Miki Sitsch und Fabio Lautenschläger. ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion Claudia Noack aus dem TWW.